Ja, den Text, den ich heute so ein bisschen ausgesucht habe für heute. Kurz noch für diejenigen, also die meisten oder viele von euch kennen mich, aber für die, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ich bin Marc, ich bin ursprünglich, komme ich hier aus Plettenberg vom Amfelde und bin hier auch in der Gemeinde einige Jahre gewesen, in der Jugend und dann auch in Gottesdienste und die letzten Jahre bin ich dann ins Ausland gegangen. Ich war jetzt, ich glaube, 10 Jahre zwei Jahre in Kenia, jetzt die letzten 7 Jahre in Athen, in Griechenland und habe dort unter Geflüchteten gearbeitet und einfach auch ja, ihnen wirklich versucht, mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Und genau. Und jetzt haben meine Frau Rebecca und ich, wir haben letztes Jahr geheiratet und genau, wir sind jetzt einfach eine Zeit lang in Deutschland und bringen uns gerade in Raum Heilbronn ein. Genau, unter Arbeit in Geflüchteten und meine Frau in der Arbeit unter Prostituierten. Genau, wer noch mehr wissen will, kann gerne auf mich zukommen, auch nach dem Gottesdienst. Genau, unerwartete Gnade ist heute so das Thema, was ich mitgebracht habe. Und in der Einführung haben wir ja schon gesehen, wie das sein kann, wenn du auf einmal unerwartete Gnade erfährst. Dass das wirklich ganz plötzlich auch manchmal kommen kann. Und dass das einen auch wirklich berühren kann. Und ich möchte euch auch mitnehmen, einfach auch in eine Geschichte aus meiner Zeit aus Athen. Und das ist so, dass wir ein Gebäude hatten, wo wir regelmäßig auch 1-2 Mal die Woche einfach Essensausgaben gemacht haben für Geflüchtete. Da kamen dann um die 200 Leute und am Ende des Tages ist man halt richtig platt. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du für 200 Leute kochst, und dann kommen die 200 Leute, dann bist du noch im Gespräch mit vielen Leuten und dann bist nach keine 8 Stunden oder länger, wie du dann dort gearbeitet hast, bist du eigentlich richtig platt. Und du denkst, ach, jetzt bin ich froh, dass ich endlich ein bisschen Feierabend haben kann und ein bisschen Ruhe haben kann, noch die letzten Sachen aufräumen kann. Und normalerweise ist es so, dass wir dann auch die Tür zumachen, dass halt keine Leute mehr reinkommen. Und an dem Tag hatten wir auch vergessen, diese Tür zuzumachen. Und manchmal gebraucht Gott solche Gelegenheiten, wo wir Sachen vielleicht vergessen oder nicht so machen wie gewohnt, dass Gott handelt. Und an dem Tag war halt so, dass halt dann ein Ehepaar, die Frau hochschwanger, zu uns gekommen ist, sich hingesetzt hat und einer unserer Kurzzeitmitarbeiter ist mit denen ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihm schon signalisiert, okay, wir machen zu, schick die bitte wieder raus und wir haben kein Essen mehr. Und man kann wirklich sagen, Gott sei Dank hat dieser Kurzzeitmitarbeiter irgendwie in der Sprache Farsi dann das Wort Isa verstanden, was halt Jesus heißt. Und er macht, Marc, komm mal her, sprech doch nochmal mit denen. Und dann bin ich halt ins Gespräch gekommen und die haben mir halt ihre Geschichte erzählt, dass sie seit Jahren versuchen, ein Kind zu kriegen. Dass sie waren aus dem Iran, wo die halt im Iran waren, dass sie wirklich jahrelang auch zu Allah, den Gott der Muslime, gebetet haben und ihn gefragt haben, bitte schenk uns ein Kind. Sie waren auch beim Arzt und der Kind hat gesagt, okay, wir könnten nicht schwanger sein werden. Und dann sind sie nach Griechenland gekommen und gesagt, okay, ja, Griechenland ist ja jetzt ein christliches Land, dann versuchen wir es mal, den Gott der Christen zu beten. Und dann sind sie in eine orthodoxe Kirche gegangen und haben halt gebetet, dass Gott ihnen doch ein Kind schenken kann. Und so kamen sie dann hochschwanger zu uns ins Projekt. Und dachte so, wie ich die Geschichte gehört habe, bessere Vorlage gibt es eigentlich nicht, ihnen von Jesus zu erzählen. Und sie haben sich wirklich durch diese Gebetserhörung auf den Weg gemacht, zu fragen, okay, wer ist denn dieser Gott der Christen? Wer ist Jesus? Und dann konnte ich ihnen halt über mehrere Wochen hinweg einfach von Jesus erzählen und letztendlich war die ersten Leute, die wir getauft haben in meiner Zeit in Athen, Griechenland. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Doch, ja, manchmal ist es so unerwartet. Ich war nicht bereit für diese Gnade, die sich da auch irgendwie mir offenbart hat. Das ist so ein Geschenk gewesen. Aber es ist eine unerwartete Gnade. Ich war eigentlich müde und wollte eigentlich schon Feierabend machen, wollte nach Hause so schnell wie möglich, aber Gott hatte andere Dinge in der Sinnung. Und darum soll es heute gehen, soll um, ja, wie diese unerwartete Gnade oder auch in, wenn wir die Geschichte von Jesus in der Bibel anschauen, dann sehen wir ganz viel, wie Jesus ganz unerwartet handelt, im Gegensatz zu den Erwartungen von den Menschen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und ich habe euch den Text aus Lukas 4, 16 bis 30 mitgebracht und da will ich den ersten Teil gerne vorlesen. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, ausrufen ein angenehmes Jahr des Herrn oder auch Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Soweit erstmal. Gehen nachher nochmal ein Stück weiter. Ja, in dieser Rede Jesu, das ist ja am Anfang seines Dienstes im Lukas-Evangelium, drückt er ganz deutlich aus, warum er eigentlich auf die Welt gekommen ist, was sein Auftrag hier in der Welt ist. Der Text, den kann man auch so als Missionsbefehl sehen, wie wir es ja auch irgendwie aus Matthäus, am Ende des Matthäus-Evangeliums kennen, aber so beschreibt Jesus seinen Dienst hier auf der Welt. Und es ist auch ein Schlüsseltext, um zu verstehen, okay, was ist denn unser Auftrag hier in der Welt? Jesus ist also am Sabbat in der Synagoge und liest da den Text aus Jesaja 61 vor. Und das ist halt sehr interessant. Ich lese den Text auch nochmal vor. Da steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Jesus erklärt dann ja weiter, dass dieser Text in Jesaja im Prinzip sich in der Gegenwart, jetzt wo er das vorliest, erfüllt, durch ihn erfüllt, dass er selbst, dass der Geist auf ihn ist und er der gesalbte Messias ist, tut er dadurch verkündigen. Und das Erste, was mir in diesem Text wichtig geworden ist, wo man merkt, okay, Jesus ist in diesem Auftrag, sagt ganz klar, okay, der Geist Gottes ruht auf mir, ruht auf Jesus. Er ist der Gesalbte. So. Und wenn wir dann weiter auch im Lukas-Evangelium und im Neuen Testament gucken, können wir auch ganz klar sehen, okay, wir wurden genauso bevollmächtigt und ausgerüstet mit dem Geist Gottes. Wir haben eine Identität und Auftrag in Jesus. Zum Beispiel können wir lesen in Johannes 14, 26: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater sendet, wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oder 2. Korinther 5, 20: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, im Prinzip, dieser Auftrag, warum Jesus hier ist, gilt auch ein Stück weit uns. Aber wo ich ganz besonders darauf eingehen will, ist im Text, wenn wir das vergleichen, den Text aus Jesaja, aus dem Alten Testament, und dann das, was Jesus vorliest, lässt Jesus doch was weg. Und er lässt weg den letzten Abschnitt in Jesaja, den Tag des Gerichts, den Tag der Rache. Warum macht das Jesus? Viele sagen, dass das ganz bewusst macht, weil er damit ganz bewusst auch die Gnadenzeit einläuten will. Jesus ruft die Zeit der Gnade des Herrn aus. Damit lenkt Jesus so den Fokus mehr auf die Gnadenzeit und nicht auf dieses Gericht. Das war damals zu dieser Zeit sehr untypisch. Also das war ja, die Römer hatten ja Israel im Prinzip herrschten darüber. Und die Juden, die Israeliten, für die war es okay, wir warten eigentlich darauf, dass dieser Messias uns befreit von dieser Herrschaft der Römer. Das war diese Erwartung der Juden damals. Und die Erwartung war, und ich glaube auch, dass diese Stelle öfters vorgelesen wurde damals, die Erwartung war, dass der Messias sie da rausholt und politisch sie auch befreit davon. Dass sie wieder in Freiheit ohne diese Herrschaft der Römer leben können. Ursprünglich war dieser Text in Jesaja war für die Israeliten an die gerichtet, die aus dem Exil von Babylon zurückkamen und dann ja in ein Land zurückkamen, was ja unterdrückt, was zerstört war. Und da war es wichtig für sie, diese Zusage zu haben, okay, der Gott, der Herr ist bei euch, er wird euch aufrichten und er wird auch Gerechtigkeit und die richten, die euch Unrecht getan hat. Aber diesen Zuspruch der Vergeltung lässt Jesus ganz bewusst weg. Denn er sieht seinen Auftrag darin, diese Gnadenzeit einzuleiten. Was heißt das, Gnadenzeit? Worauf besteht das? Und das sagt Jesus ja auch in den Text, oder das wird dadurch deutlich, es steht darum, das Hauptthema ist, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und das wird so ein bisschen spezifiziert, dass es sagt, okay, Gefangene, Blinde frei zu machen, dass Blinde sehen können, dass Unterdrückte frei werden und vieles weitere. Und wenn wir das im Kontext dieses Lukas-Evangeliums sehen, dann merken wir, okay, das ist das, was Jesus getan hat. Wenn wir durch das Lukas-Evangelium oder die anderen Evangelien durchblättern, dann haben wir einen Jesus, der Blinde heilt, dass die auf einmal sehen werden. In Lukas 18 wird der Blinde in Jericho geheilt. Dann haben wir Menschen, die frei werden, ganz bildlich von Dämonen, wo wir zum Beispiel Lukas 8, dass die Dämonen in eine Schweineherde ausgetrieben werden. Aber darüber hinaus, auch in der Lehre Jesu, sehen wir ganz viel, dass es einerseits so um Vergebung der Feinde geht, dass es Umgang mit Geld geht, dass es um Warnung vor Habgier geht. Und da haben wir vieles, was einfach das widerspiegelt, diese Jesaja-Stelle widerspiegelt, was Jesus Auftrag ist. Aber gerade weil es weil es auch um diese Warnung vor Habgier und andere Dinge geht, dass es da mehr hintersteckt, als wir vielleicht denken. Und wenn wir das weiterdenken, können wir den Text sogar so weit sehen, dass es wirklich darum geht, auch um Jesus Tod und Auferstehung. Dass wir gerade, wo Jesus stirbt und dann auch wieder aufersteht, dass wir da wirklich erleben können, was es heißt, wirklich frei zu werden. Was es heißt, diese gute Botschaft anzuwerden. Dadurch, dass Jesus rettet uns in der Welt im Prinzip von Sünde und schafft wieder diese Beziehung zu Gott. Dennoch ist deutlich, dass diese Botschaft Jesu auch ja, einfach viel, viel mehr ist als Sündenvergebung, sondern es einfach es bildet dieses, was es heißt, im Reich Gottes zu leben, was es heißt, Jesus praktisch nachzufolgen. Weil Jesus es wirklich auch in der Praxis auslebt. Da können wir schon am Anfang des Dienstes Jesus so diese Tendenz sehen, dass diese gute Nachricht nicht nur eine theoretische Verkündigung ist, sondern wirklich ganz praktisch auch gelebt werden soll. Das ist ein Aufruf zur praktischen Veränderung beinhaltet. Jesus ist also gekommen, um gute Nachricht zu verkünden. Und wenn wir das wieder übertragen, sind wir gleichzeitig auch beauftragt, gute Nachricht zu verkünden, es zu leben und Jesus nachzumachen. Was heißt das für uns? Was heißt die gute Nachricht für uns, die gute Botschaft? Erstmal heißt es, ja, wir sind frei von Sünde durch den Tod Jesu. Das ist unerwartete Gnade. Das ist was, was wir nicht dazu verdienen können. Das ist nicht, was wir uns erarbeiten können. Das ist einfach nur Gnade. Und wir tendieren so oft, so einfach dahin, dass wir versuchen, dass irgendwie Gott auch irgendwie, okay, ja, ich tue das für dich und dann ja, gibst du mir diese Gnade. Aber das ist nicht so. Das habe ich schon so oft in meinem Dienst erleben dürfen, dass gerade wenn man so im Missionskontext, man arbeitet so ja eigentlich für Gott so und ganz schnell geht das in Verbindung mit dem, was du machst, dass du deine Identität daraus ziehst und vergisst eigentlich, ja, was diese Gnade wirklich bedeutet. Gleichzeitig ist diese Botschaft auch Aufruf, Jesus nachzufolgen. Eben ein Aufruf zur Veränderung im Leben. Wir dürfen lernen, wie Jesus dieses Reich Gottes sieht, wie er sich wünscht, dass Vergebung auch unterfallen, wie der rechte Umgang mit Geld, Habgier, gute Kommunikation und vieles andere, wie das gelebt werden soll. Das ist eigentlich Praxis in unserem Alltag. Die gute Nachricht ist nicht nur Wort, sondern spiegelt sich auch einfach im Handeln wider, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir nochmal zurückblicken an diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von diesem Ehepaar, dann war das wirklich Gnade, dass ich in diesem Moment dann doch noch irgendwie mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin. Es war Gnade, dass das Ehepaar diese Gebetserhörung hatte, dass Gott das so erhört hat und Gott hat es einfach gewirkt, dass sie dann letztendlich sich auf die Suche gemacht haben zu Jesus. Lass uns noch ein bisschen weitergehen in den Text. Ab 22, Vers 29, und da steht, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Viele Aussätzigen waren zur Zeit des Propheten Elisas in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Jetzt haben wir irgendwie eine Situation, die Leute, Jesus erzählt den Menschen von dieser guten Botschaft, dass Gnade da ist, aber sie wollen das nicht annehmen. Sie gehen sogar so weit, dass sie wirklich wütend sind und Jesus diesen Abhang hinunterstoßen wollen. Warum reagieren die Leute so aus Nazareth? Warum nehmen die das nicht freudend an? Eine gute Botschaft sollte doch mit Freude angenommen werden. Jesus selbst weist darauf hin, dass die Leute ja sagen, okay, das ist ja Josefs Sohn, das ist ja einer von uns, der ist ja aus unserer Stadt, wir kennen den. Vielleicht haben Leute ihn schon von Kind an erlebt. Doch sie kennen die Familie Jesu. Und Jesus beschreibt dies als Haltung des Unglaubens und betont, dass ein Prophet nichts wert ist in seiner Heimat. Und dann wird es interessant. Wenn man das so liest, denkt man erst, okay, warum erzählt er jetzt von Elias und Elisas und die Geschichte? Und dann greift das Jesus auf und Das ist ein Beispiel dafür, dass in dieser Zeit, wo Elias und Elisas, die haben trotz Hungersnot und dann ja auch Aussatz in der anderen Geschichte, in Israel haben die keine Wunder vollbracht. Die wurden von Gott nicht zu den Israeliten geschickt, sondern ganz im Gegenteil, die einzigen, wo die hingeschickt wurden, waren Leute außerhalb von Israel. Das war zu der Zeit, da haben sich die Israeliten von Gott abgewandt und deswegen Gott sie nicht zu den Israeliten schicken. Aber er zeigt Gnade den Heiden und den anderen Nationen in dieser Situation. Diese Aussage Jesus über Gnade für die Außenstehende, nicht für das Volk Israel, das ist das, was die Leute wirklich wütend macht. Weil ihre Erwartung war, dass Gnade ihnen gezeigt wird und Gericht und Rache den anderen. Dass Jesus die Prinzip sie befreit von den Römern und darüber richtet und sie selbst aufrichtet als Volk. Und jetzt sagt Jesus eigentlich das Gegenteil. Er sagt, durch diese Geschichte betont er, nee, Gott ist nicht nur für euch, sondern auch für die anderen. Jesus ruft zu Gnade statt Gericht auf. Wir sind auch berufen, gnädig zu sein. Diese Gnade im Sinne Gottes, das ist nichts Einfaches. Das weiß ich und mir geht es ja selbst so. Das zu leben ist nicht einfach. Aber sind wir offen dafür, wenn Gott Gnade zeigt, anderen Menschen, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen? Jesus bringt unerwartete Gnade. Sind wir bereit, Gottes unerwartetes Handeln zu akzeptieren? Gnade ist was, was ja, ich gerne meinen Freunden zeige, aber was ist mit denen in den anderen? Ich habe mit vielen Leuten aus Kriegsgebieten gearbeitet und einer von denen war Syrer. Und wir kamen so ins Gespräch über Gott und dass Gott sich ja auch barmherzig zeigt und kam halt Gespräch über auch den Konflikt, den er halt hatte, also die Person auch mit anderen Volksgruppen in seinem Land. Und es war so schwierig, überhaupt zu sehen, dass für ihn, dass sich in Gott dieser Gruppe barmherzig zeigen können, dass in Gott überhaupt gnädig sein können gegenüber denen, die ihn doch so verletzt haben. Doch manchmal sind vielleicht Dinge auch in unserem Leben, die uns blockieren, die uns davon abhalten, diese Gnade Gottes zu akzeptieren und auch anderen zu zeigen. Genauso wie der Syrer. Das ist genauso wie auch in der Geschichte von Jona. Da sehen wir, dass Jona ja von Gott wegrennt, weil Jona eigentlich weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass er die Leute aus Ninive, er weiß, dass wenn die Leute aus Ninive sich umkehren und wieder Gott die Ehre geben, dann wird Gott gnädig sein. Das wollte Jona nicht, deswegen rennt er weg. Wie ist das mit uns? Können wir glauben, dass Gott auch Gnade uns zeigt? Oder rennen wir vor Gott weg? Können wir akzeptieren, dass Gott auch Gnade Leuten zeigt, die wir gar nicht dafür einordnen wollen? Wenn wir da ganz ins Extreme gehen, dann gibt es Leute, mit denen ich auch immer wieder zu tun hatte, wo viel Krieg und Verletzung geschieht, wo Leute andere umgebracht haben. Und dann zu sagen, okay, ich kann glauben, dass Gott auch diesen Menschen Gnade schenkt, ist schwierig manchmal. Aber das ist diese gute Botschaft. Sind wir bereit, diese unerwartete Gnade anzunehmen? Letzte Woche sind gerade in der Nähe von Heilbronn und wir haben halt einen älteren Türken, mit dem wir uns ab und zu mal treffen und der einfach aus schwierigen Verhältnissen kommt und wo ja, wir einfach versuchen, mit ihm und seinem Sohn im Gespräch zu sein. Und letzte Woche hatte Rebecca irgendwie einen Termin mit ihm ausgemacht und irgendwie war ich dann so, okay, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich mit ihm zu treffen. Und ich war auch nicht irgendwie bereit und habe mich dann doch gesagt, okay, ja, ich mache es jetzt, weil es ist was Gutes und es ist richtig. Aber eigentlich hatte ich wirklich keine Lust. So. Und dann waren wir da und haben uns auch nur eine Stunde mit ihm getroffen. Aber in der Stunde konnten wir ihn jetzt einladen, mal zu uns im Gottesdienst zu kommen mit seinem Sohn. Und im Nachhinein dachte ich so, ach, warum wollte ich mich nicht mit ihm treffen? Warum wollte ich mich eigentlich nicht von Gott gebrauchen lassen in der Situation? Und letztendlich weiß ich nicht, was daraus entsteht. Aber bin ich bereit, mich von dieser Gnade gebrauchen zu lassen? Nochmal zum Abschluss, will ich einfach nochmal aufgreifen, was ich gesagt habe. Es ist so, okay, der Geist Gottes ruht auf Jesus. Er ist der Gesalbte. Jesus ist gekommen, um gute Nachricht zu verkündigen. Jesus ruft Gnade aus statt Gericht. Jesus bringt unerwartete Gnade. Und gleichzeitig, wir wurden bevollmächtigt und ausgerüstet mit dem Geist Gottes. Wir sind beauftragt, gute Nachricht zu verkünden. Es Jesus nachzumachen. Wir sind auch beauftragt, diese Gnade anzunehmen für uns selbst. Und diese Frage noch einfach so im Raum stehen zu lassen, sind wir bereit, Gottes unerwartetes Handeln zu akzeptieren und uns darauf einzulassen? Ich weiß, für mich ist das manchmal schwierig und ich denke manchmal, oh, ich bin gar nicht bereit. Aber letztendlich kann Gott doch durch uns wirken. Sind wir offen für Gottes Wirken und lassen uns von ihm gebrauchen? Und wenn ich jetzt zurückblicke von dieser Geschichte von ganz am Anfang, wo das Ehepaar, das schwanger war, zu mir gekommen sind, die haben das Kind gekriegt, die sind jetzt seit 7 Jahren ungefähr, sind sie halt dann Christen. Und wenn ich zurückblicke, bin ich so dankbar, weil regelmäßig ist der Mann, der tut über Facebook, tut ja dann die Bibel aufschlagen und einfach die Bibel vorlesen für seine Leute aus seiner Nation. Und ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass jetzt sie das zweite Kind gekriegt haben und ich dachte mir so, wow, was für eine Gnade Gottes. Und ich denke mir so, ja, vielleicht hätte Gott ganz anders gewirkt und ihn irgendwie auch trotzdem zu sich geführt. Aber ich bin so dankbar, dass ich Teil davon sein darf, dass ich das miterleben durfte, wie diese Gnade Gottes sich wirklich entfaltet hat in ihrem Leben. Und deswegen sind wir bereit, diese gute Botschaft anzunehmen und sie auch zu leben und uns von Gott zubrauchen zu lassen. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gnädig ist, dass wir wissen dürfen, dass ja, wir nicht tiefer fallen als in deine Hände. Und du siehst jeden Einzelnen hier, du siehst, aus welchen Situationen wir heute hier hingekommen sind und ja, vielleicht brauchen wir deine Gnade wieder neu, dass wir das wieder neu akzeptieren dürfen und ja, uns wirklich auch fallen lassen dürfen in deine Hände, Jesus. Danke, dass du ja, hier auf diese Welt gekommen bist und gezeigt hast, wer du bist, dass du kein ferner Gott bist, kein ungerechter Gott, sondern Gott, der uns sieht. Herr, ich bitte dich einfach für alle uns, dass du uns bereit machst, deine Gnade anzunehmen und auch zu leben, im Alltag und ja auch den Menschen, denen wir begegnen. Und so bitte ich dich einfach ja, für deinen Weg, für deine Weisheit und für deine Führung. In all den Dingen. Amen.